Guten Abend, meine Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Dix. Der Gast unserer heutigen Sendung ist ein Mann mit außerordentlich vielen Sprachtalenten. Er ist Dichter, Erzähler, Reiseschriftsteller, Essayist, Theater-, Film- und Hörspielautor. Er ist unermüdlich in seinem Schaffensdrang. Mehr als 150 Buchpublikationen habe ich gezählt seit seinem Debüt aus dem Jahr 1950, dem Gedichtband Wegschilder und Maueninschriften. Außerdem ist er, auch darüber wird zu reden sein, Grafiker und Maler. Die Rede ist von Günther Kunert, der in wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag feiert. Herr Kunert, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch.
Herr Kunert, der Jahrgang 1929 ist für die deutschsprachige Literatur in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Namhafte Autoren wie Peter Rühmkorff, Walter Gempowski und Christa Wolf sind ebenfalls 1929 geboren.
Und Enzensberger.
Und auch Hans-Magnus Enzensberger.
Lettau.
Ja, also auch. Sie fügen da noch ein paar hinzu.
Ja.
Oft wurde diese Generation als eine verlorene bezeichnet, mit Blick auf die von den Nazis geraubten Jugendjahre. Ist das eine Umschreibung, die Sie für zutreffend halten?
Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Dieser Jahrgang oder die Menschen meines Jahrgangs haben ja einiges erlebt. Also Luftkrieg, Kriegsende, Hunger. Jedenfalls ist dieser Jahrgang sehr erfahrungsreich, was die deutsche Affäre betrifft.
Sie wurden nicht nur 1929 geboren, sondern auch in Berlin, in der Chausseestraße, ganz in der Nachbarschaft des berühmten Dorotheenstädtischen Friedhofs, wo sich mit Hamlet gesprochen die Würmer von Hegel und Fichte, später dann auch von Helene Weigel und Bertolt Brecht, von Heiner Müller und Christa Wolf gute Nacht sagen. In Ihrer Kindheit konnten Sie kaum ahnen, dass sich an diesem Ort einmal die Nervenstränge dieser deutschen Geistesgeschichte unterirdisch verbinden würden. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an diesen Ort und an Ihre Geburtsstadt?
Meine Eltern wohnten bei meinen Großeltern und es waren dann immer so Familienbegegnungen und Feste. Und ich erinnere mich nur daran, dass immer sehr viele Menschen zusammen waren und dass mich jemand hochhob und auf seine Schultern setzte. Das ist eigentlich das Einzige. Und dann setzen die Erinnerungen eigentlich erst ein, so mit 5, 6 Jahren, also vor der Einschulung.
Ihre Mutter war Jüdin und das heißt ab 1933 sehr gefährdet. Wie haben Sie das als Kind miterlebt?
Ich bin mit 7 Jahren in Tempelhof eingeschult worden und dann zogen wir in die Köpenicker Straße, Kreuzberg. Und da war es natürlich schon so, dass die Juden den Stern tragen mussten und natürlich Repressionen ausgesetzt waren. Und ich bin eigentlich nur unter Juden aufgewachsen. Der Bruder meines, in Klammern, arischen Vaters war von unserer Familie, also meinem Vater und meiner Mutter, zu denen stand er sehr distanziert. Und ich habe ihn nur 3 oder 4 Mal gesehen als Kind. Und dieser nicht-jüdische Teil der Familie war für mich fast unsichtbar. Mit dem hatte ich nichts zu tun. Im Gegensatz natürlich zu den Verwandten meiner Mutter. Und als es, aber das war natürlich später, als die Deportation begann, machten manche auf dem Weg in die Illegalität, auf der Flucht oder die Untertauchenden waren dann bei uns, blieben 2, 3 Tage, schliefen, gingen dann wieder woanders hin, um da zu nächtigen. Aber tauchten natürlich nie wieder auf. Das war ganz klar. Und vor allen Dingen auch wurde ich selbstverständlich von meiner Mutter geimpft, vorsichtig zu sein bei Unterhaltung mit anderen Kindern. Und das war eigentlich so selbstverständlich. Ich bin also mit einer Geheimsprache noch regelrecht imprägniert worden. Das heißt, ich habe mich entsprechend verhalten. Und natürlich dieses Bewusstsein, in einer Umwelt zu leben, die mir nicht wohlwollte, die uns nicht wohlwollte, das hat natürlich auch alles Weitere geprägt, also den weiteren Lebensweg, ist ganz klar.
Wie ist es Ihrer Familie gelungen zu überleben?
Mein Vater war ein sogenannter Arier. Das war es eigentlich.
Und der hat sich, anders als das andere, ja, sogenannte Mischehen getan haben, der hat sich auch weiter zu seiner Frau bekannt. Und
natürlich wurde er unter Druck gesetzt, also sich scheiden lassen. Das hat er nicht getan, darum bin ich ja noch hier.
Ja. Ihre Großeltern, auf die blicken Sie jeden Tag, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch arbeiten.
Und meinen Onkel, den ich sehr geliebt habe.
Was ist denen widerfahren?
Naja, kam nach Auschwitz und mein Großvater nach Theresienstadt. Ein großer Teil der Familie wurde natürlich auch deportiert. Und es kamen eigentlich nur zwei Menschen dann zurück aus Theresienstadt.
Inwiefern ist Ihnen das wichtig, dass Sie mit dem Blick von Ihrem Arbeitsplatz, von Ihrem Schreibtisch, einmal in den Garten blicken, in die schleswig-holsteinische Landschaft? Da sind keine Häuser, sondern wirklich weites Feld und die Natur und Ihr eigener Garten und eben diese Fotografie.
Das ist sozusagen für mich eine ständige Mahnung und eine Erinnerungsstütze.
Und das ist auch ein Teil dessen, was Sie als Ihre Aufgabe als Schriftsteller bezeichnen würden?
Ja, zum Teil, ja. Ich habe ja auch diverse KZs besucht. Ich bin durch Polen gefahren mit dem Auto vor langer Zeit, in den 60er Jahren. Nach Auschwitz bin ich nicht gefahren, aber ich war in Stutthof. Ich war in Theresienstadt, war ich. Dann war ich in Österreich, in Mauthausen. Ich war in Dachau. Ich muss da einen Titel zitieren: Gebranntes Kind sucht das Feuer. So ging es mir. Dieser Titel ist eigentlich für manche Überlebende zutreffend. Und die Leute, die ich kenne, Juden, denen geht es eigentlich genauso. Sie können sich davon überhaupt nicht lösen. Das ist ganz klar. Sie müssen immer dahin zurückkehren. Sie müssen die entsprechenden Dokumentationen lesen. Sie müssen sich die Filme ansehen. Es ist ein unheimlicher Magnetismus, der immer wieder dahin zurückzieht, wo das Schreckliche geschehen ist.
1945, am Ende des Krieges, waren Sie 16 Jahre alt. Das Leben, so sagt man, liegt einem Menschen in diesem Alter regelrecht zu Füßen. Eigentlich. Wie haben Sie die Situation damals gesehen?
Ich kann mit Brecht sagen, es war das Chaos, es war die beste Zeit. Und das war tatsächlich so. Also ich war ja ohnehin schon ein ziemlich ungebärdiges Kind, das glücklicherweise von den Eltern überhaupt nicht erzogen wurde. Ich konnte als Kind machen, was ich wollte. Nach 45, wo also diese Gefahr, dass man mit unbedachten Unternehmungen Schwierigkeiten bekommen kann, existierte ja nicht mehr. Und insofern war das natürlich eine auch sehr fröhliche Zeit.
Wann haben Sie denn Ihre besondere Befähigung fürs Schreiben entdeckt? Wie ging das vor sich?
Ja, also ich war während des Krieges schon ein eifriger Kinogänger. In der Köpenicker Straße waren drei Kinos. Und ich bin, wo ich konnte, in die Kinos gegangen. Und ich glaube, ich habe die Gesamtproduktion der Ufer, der Tobis und dergleichen gesehen. Und habe dann immer um die Standfotos gebettelt bei den Kinobesitzern. Man hing früher in Schaukästen vor die Kinos Standfotos aus den Filmen. Und die wurden hinterher irgendwie weggeworfen, es spielte keine Rolle, verheizt oder was. Und ich bekam dann immer schon diese Standfotos und habe dann zum Beispiel, jetzt habe ich diesen Münchhausen-Film gesehen, den Herr Kästner geschrieben hat, und ich bekam die Standfotos von dem Münchhausen-Film und ich habe dann mit dem Münchhausen nochmal geschrieben, aber aufgrund dieses Films und dieser Fotos. Ich hatte auch als Kind eine Schreibmaschine. Da war ich vielleicht 12, hatte mein Vater besorgt, eine uralte Remington. Und auf der klapperte ich natürlich auch. Ich machte mir Ausweise, also Detektiv so und so. Und also die Schreibmaschine war natürlich ein großes Vergnügen. Und dann war ganz wesentlich, dass ich ja ein unaufhörlicher Bücherleser war, ein richtiger Bücherwurm. Der Bücherschrank meiner Eltern war zwar nicht riesig, aber es waren ganz gute Stücke dabei. Also ich habe da als Kind Heine gelesen, Wedekind, Frühlingserwachen. Da habe ich immer versucht, irgendwelche entsprechenden Stellen zu finden, waren aber gar keine da, zu meiner Enttäuschung. Balzac, toll, dreiste Geschichten. Und meine Mutter fuhr jede Woche in ein Antiquariat und kam immer mit einer großen Einkaufstasche mit Büchern zurück. Mein Vater ließ mir ein Regal bauen, das ging bis unter die Decke, war also 2,50 Meter hoch und ich weiß nicht, 2,50 Meter breit. Und das füllte sich relativ rasch. Das war an der Wand verankert und ich konnte an den Regalbrettern hochklettern. Und ich kletterte wie eine Spinne, wie Spider-Man, an diesem Regal hoch. Ja, dann legte ich mich ins Bett und las. Die Schule umging ich, wo es überhaupt ging.
1950 machen wir den Sprung in Ihre literarische Professionalisierung, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Also das ist ja sozusagen, wenn ich die Herkunftsgeschichte, die Sie jetzt angefangen haben zu skizzieren. 1950 erscheint dann Ihr erster Gedichtband. Dabei spielt auch Johannes R. Becher eine nicht unwesentliche Rolle. Wie sind Sie dem begegnet?
Also zu der Zeit hatte ich schon ein Päckchen Gedichte. Ich lernte dann einen jungen Mann meines Alters kennen, der literarisch interessiert war, der die auch mitgelesen hatte und der meinte, ja, das müsste man veröffentlichen. Und ja, aber wie? Ja, geh doch mal zu Becher, der ist ja Präsident des Kulturbundes und gib das dem mal oder gib das da ab. Und also er soll das mal lesen, schreibst ein Briefchen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin in diesen sogenannten Club der Kulturschaffenden gegangen. Dort aß auch Becher zu Mittag. Und ich wartete unten in der Garderobe und als er kam, drückte ich ihm dieses Manuskript in die Hand. Er war ein bisschen unwirsch. Vielleicht war auch das Essen vorher schlecht gewesen. Aber zwei Tage später bekam ich schon ein Telegramm und ging dann zu ihm hin und er sagte, ja, also das muss ein Band werden, das gebe ich einen Aufbauverlag. Auf jeden Fall, das muss das erscheinen. Und so war mein Eintritt in die Literatur.
Ist es dadurch auch gelungen, auf jemanden wie Bertolt Brecht zuzugehen? Sie waren ja auch ein junger Mann. Bertolt Brecht war mittlerweile in Ost-Berlin angekommen, hatte das Theater am Schiffsbauer Damm, das zum Berliner Ensemble gemacht und hatte da seine letzten Jahre. Sind Sie da einfach mal hingegangen und haben sich vorgestellt oder wie?
Naja, ich bin, also dieser Freund hatte mir nicht nur Becher empfohlen, sondern auch Brecht. Brecht war ja gerade zurückgekommen und wohnte in den Ruinen des Adlon. Und ich bin da auch mit dem Manuskript im Durchschlag hinmarschiert. Ja, bin da an sein Hotelzimmer gekommen, habe geklopft, er machte auf. Und dann fiel mir das Manuskript auf den Boden. Er sammelte die Blätter auf und war sehr freundlich und höflich. Ja, er nahm es an sich und wollte es auch lesen und schrieb mir dann auch etwas später, er hat es gelesen und ja, und soll ihn mal besuchen, wäre doch interessant. Und ich habe ihn dann des Öfteren besucht in Weißensee. Da wohnte er in einer alten Fabrikantenvilla, direkt am Weißenseer See, war auch sehr komisch. Er war ja offenkundig ein Frühaufsteher und ich war ein Langschläfer zu der Zeit und musste dann früh aufstehen, um ihn besuchen zu können. Und wenn ich da so um 8:30, 9 erschien oder um 8, dann sagte er immer, ja, ich habe mein Tagwerk schon getan und jetzt brauchen Sie sicher Kaffee. Und dann trank ich da eine ganze Kanne Kaffee aus, um überhaupt wieder verhandlungsfähig zu werden. Und dann nahm er mich mit in die Probebühne. Also wir fuhren dann mit seinem Steyr, mit diesem kleinen Sportwagen, zur Probebühne.
Haben Sie auch über Ihre Texte mit ihm dann gesprochen?
Ja, er hat die ja alle gelesen und er hat natürlich auch reingekritzelt, Korrekturen gemacht, alles in Marbach. Ja, das war auch ganz interessant. Er war immer auf zwei Dinge erpicht. Also, wie er für wesentlich hielt, Knappheit, nochmals Knappheit. Und man muss so schreiben, dass man auch zitierfähig ist, natürlich, aber wiederum auch so, dass man dem Feind kein Material damit in die Hand spielt. Also das war etwas kompliziert, aber die Begegnung selber war ganz wichtig für mich und auch wesentlich.
Und zumal das Gebot der Knappheit haben Sie dann auch für Ihr gesamtes literarisches Werk eigentlich mitgenommen.
Ja. Ich meine, das war ja schon bei mir angelegt. Also wenn man Gedichte schreibt und sich langsam zum Lyriker entwickelt, ist man ja schon an eine kleine Form gebunden. Es ist dann der Zwang, in einem witzigen Text maximal viel zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, man hat nicht 50 Seiten, sondern man hat eine Seite, anderthalb, allerhöchstens, und versucht dann in dieser Kürzestfassung ein Maximum zu sagen, ein Maximum an Welthaltigkeit zu vermitteln.
In der Kultur in der Reihe das Gespräch ist heute zu Gast der Schriftsteller Günter Kunert. Herr Kunert, die Entscheidung, nach Ostdeutschland zu gehen, war eine politische Entscheidung. War das für Sie eigentlich von vornherein klar? Weil Sie haben schon ein paar Adressen aus Berlin benannt. Sie waren sowohl in der Köpenicker Straße in Kreuzberg als dann auch nachher in der Christburger Straße in Prenzlauer Berg. War das aufgrund der jüdischen Familiengeschichte eine Selbstverständlichkeit oder ist das über Figuren auch wie Bertolt Brecht und Johannes R. Becher mitbestimmt worden?
Na, wir waren ja in Ostberlin. Wir wohnten ja dann in der jetzigen Danziger Straße, also Prenzlauer Berg. Und meine Mutter war ja seit 1919 in der SPD. Mein Großvater war SPD-Kassierer, mein Onkel war in der, wie nannte sich das, diese, naja, so eine sozialdemokratische Kampforganisation oder Abwehrorganisation. Und meine Mutter trat gleich nach Kriegsende in die KPD ein, mit der Begründung, also die Kommunisten waren eigentlich die Einzigen, die sich gewehrt haben, Widerstand leisteten. Und das war alles so überzeugend. Es sah ja auch nach 1945 so aus, als würde sich etwas entwickeln, eine neue Gesellschaft, die aus dieser Vergangenheit etwas gelernt hatte und sie nicht wiederholen würde. Und insofern war ich natürlich wie selbstverständlich auf dieser Spur, auf dieser Linie.
Wann kamen denn aus Ihrer Wahrnehmung heraus die ersten Risse?
Dadurch, dass ich ja als Kind und als Jugendlicher schon sehr distanziert war zur Gesellschaft, zu einer Gemeinschaft. So war bei mir dieses Kommunistsein eigentlich wenig praktikabel. Ich bin ja auch mal in Kandidatenstand der Partei zurückversetzt worden, weil ich mich nicht am Leben dieser Partei beteiligt habe. In Berlin lebte man in zwei Welten. Ich ging natürlich in West-Berlin ins Kino, selbstverständlich. Und ein Teil der Verwandtschaft meiner Frau lebte in West-Berlin. Da war Berlin eigentlich noch nicht geteilt. Man hatte Bekannte da, Freunde, Verwandte etc. Und das passte alles zusammen. Also genauso wie ich natürlich leidenschaftlich immer bei der Arbeit, weil mich das anregte, EFN hörte, den amerikanischen Truppensender, war großartig. Und ich lief wie auch in die Kinos, nun in die amerikanischen Filme. Aber der Mensch ist ja ein merkwürdiges Wesen, das in verschiedenen Schichten auch des Parates in sich tragen kann. Und so ging mir das auch. Und da man mich nicht behelligte, sondern ich lief dann so irgendwie am Rande mit, gab es eigentlich da zu der Zeit noch gar keine Konflikte. Das kam erst etwas später. Auch natürlich mit der Verschärfung der Kulturpolitik. Da dann die Skandale immer gewaltiger wurden, die Angriffe auf Künstler und Schriftsteller, nicht auf alle, nicht auf die braven Söhne, kam diese Gespaltenheit der Parteiführung, wurde da besonders deutlich. Also wir haben ja schlechten Ruf, wir haben schlechte Karten. Ja, wir mit diesen Dichtern, die wir aber eigentlich auch nicht lieben. Also man war dann vorsichtig. Insbesondere natürlich, muss ich auch sagen, den Schriftstellern gegenüber, die schon mal Außenseiter und gefährdet waren. Und natürlich wollte man nie mit der vorhergehenden Macht in einen Topf geworfen werden. Also man war dann vorsichtiger. Und das war sozusagen der einzige Vorteil der furchtbaren Vergangenheit, dass eben diese Leute dann vorsichtiger waren.
Die 70er Jahre sind ja auch sehr geprägt von einem regen Austausch zwischen West- und Ost-Berlin. Das kann man jetzt jüngst nachlesen in dem Berliner Journal von Max Frisch, wo auch Sie das eine oder andere Mal erwähnt werden. Wenn Sie diese Situation mal beschreiben, denn das ist ja doch eine besondere Austauschsphäre gewesen. Wie wichtig war Ihnen das dann auch regelmäßig mit den Schriftstellern aus dem Westen zu tun zu haben? Also beispielsweise mit Max Frisch. Oder Günter Grass war auch häufig im Osten.
Ja, ja, sicher. Da gab es ja die Lesung in Wohnungen. Aber ich war wirklich befreundet, eng befreundet mit Nicolas Born, Delius, Hans-Christoph Buch. Das war eigentlich völlig unproblematisch, so wie Schriftsteller miteinander umgehen sollten. Also das waren wirklich Freundschaften. Und eines Tages beschlossen wir, Born und ich, wir machen mal einen Briefwechsel. Ich aus dem Osten, er aus dem Westen. Das wird doch sicher interessant. Also wir wechselten 100 Briefe, die in diesem Jahr übrigens erscheinen werden.
1976 waren Sie dann einer der Ersten, der die Petition gegen die Auswirkungen von Wolf Biermann unterschrieben haben. Und damit leitete sich dann im Prinzip das Verfahren ein, das Sie dann 1979 nach Westdeutschland hat übersiedeln lassen. Sie sind dann nach Kaisborstel nach Schleswig-Holstein gekommen, sehr schnell. Berlin und Kaisborstel, wenn man diese Geistesachsen mal miteinander vergleichen möchte und wenn Sie mal schildern, was Sie gerade dahin verlockt hat, als großen Gegensatz.
Ja, Berlin hatte ich eigentlich schon abgetan. Ich habe relativ viel über Berlin geschrieben. Es taucht in vielen Gedichten auf. Ich habe über bestimmte Häuser, Straßen, über die Topografie Berlins geschrieben. Und es ist ja so, dass man sich etwas von der Seele schreibt. Das heißt, auch durch das Schreiben ist mir Berlin immer stärker abhandengekommen. Und das wurde begleitet durch die städtebauliche, architektonische Veränderung der Stadt. In Ost wie in West triumphierte der Beton. Es war eigentlich nicht mehr mein Berlin. Es wurde mir immer fremder. Und insofern fiel es mir gar nicht schwer, aufs Land zu gehen. Denn ich hatte ja auch keine anderen Absichten, als in Ruhe arbeiten zu können. Mein Haus hat den Vorteil, es ist tatsächlich still wie in einem Trappistenkloster.
Wie sieht denn der Arbeitstag von Ihnen heute aus?
Naja, ich arbeite ja immer noch an dem, was ich mein Big Book nenne. Und das ist inzwischen ein Riesenkonvolut. Das wird ja alles gar nicht gedruckt werden, sondern immer nur abschnittsweise sind jetzt an die 6000 Texte. Und bis jetzt hat Hansa immer mal ein Band daraus gemacht, also Ausschnitte daraus zusammengestellt. Daran arbeite ich. Und dann hin und wieder mal ein Gedicht oder hin und wieder mal ein Vorwort oder mal eine Gedichtinterpretation. Aber ich habe dann auch schon vor 2-3 Jahren angefangen, wieder mehr zu zeichnen und habe vor kurzem 700 Bilder nach Hannover gegeben an das Wilhelm-Busch-Museum. Da bin ich eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Ja, und das läuft so. Mein Leben bewegt sich zwischen Lesen, Schreiben, Zeichnen.
Da soll ja im August auch noch eine Ausstellung in Vorbereitung sein, die dann im August zu sehen sein wird im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover. Gucken wir aber nochmal auf ein anderes Datum, ein wichtiges Ereignis, was für Sie als jemand, der geboren in der Weimarer Republik die Jugend im Nationalsozialismus erlebt hat, dann das Erwachsenwerden und das reife Mannesalter in der DDR und dann eben ab 1979, 80 in Westdeutschland und eben im Westen mit den vielen Reisen. Was ging dann in Ihnen vor, als 1989 am 9. November die Mauer fiel?
Ich war nicht überrascht.
Dann waren ja Sie einer der wenigen, der nicht überrascht war.
Ich habe auch diverse Flaschen Sekt gewonnen. Ich habe immer gewettet, die DDR ist am Ende. Ach, das ist unmöglich, das wird noch dauern. Also gut, aber ich habe ja dann in Zeitungen gelesen, also in den Zeitungen der Bundesrepublik, Nachdrucke aus der Pravda, Izvestia etc. Und plötzlich las man, was für katastrophale Verhältnisse in dieser Sowjetunion herrschten und dass sie völlig am Ende war. Das machte mir klar, dieses System ist nicht zu halten. Völlig überzeugt. Wir lagen, meine Frau und ich, abends im Bett. Wir hatten noch den Fernseher am Fußende, schon lange nicht mehr. Und weil das war ja auch interessant, das waren die ganzen Fluchtgeschichten über Ungarn, über Prag. Und dann diese Pressekonferenz mit Schabowski und dieses Gestotter. Und ja, ab wann können denn die Leute reisen? Ja, ich glaube, sofort. Und da sagte meine Frau zu mir, jetzt bleiben wir am Fernseher, pass mal auf, was jetzt passiert. Und dann haben wir die Nacht am Fernseher verbracht und zugesehen, wie die Leute in den anderen Teil gingen und sich in die Arme fielen. Aber ja gut, es war ein Aufbruch und ein so schwebender Moment. Natürlich war auch klar, dass das so nicht wie alle emotionalen, umfassenden Augenblicke in Bevölkerung abklingen, irgendwann nicht haltbar sind, wenn die Realität wieder auf sie zurückfällt.
Inzwischen sind 25 Jahre fast vorbei seit diesem Ereignis. Sie sind ja, was Ihr literarisches Werk angeht, gerne als ein, manche sagen sogar, kriegsgrämiger Melancholiker.
Pessimist,
genau.
Nihilist.
Und das hat damit zu tun, dass Ihre thematischen Urfelder, Ihre Herkunft eben nach wie vor, darüber haben wir am Anfang des Gesprächs auch gesprochen, sich aus dem Nationalsozialismus speisen, aus diesen grundlegenden Erfahrungen und auch immer wieder Kriegsbezugspunkte, also auch der Atomkrieg sozusagen als ein Angstszenario, was mittlerweile vielleicht weniger thematisiert wird, aber in den Vergangenheit, in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr stark da war. Wenn Sie diese weitere historische Epoche des deutsch-deutschen Verhältnisses, was mittlerweile eben nicht mehr in zwei Pole getrennt zu sein scheint, resümieren würden. Wie fällt da Ihr Resümee aus?
Die letzten 25 Jahre sind für mich natürlich einerseits Geschichtsunterricht, andererseits auch etwas Bürde, die man mitschleppt. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der nicht irgendeine Bürde mitträgt. Meist ist es natürlich eine private, aber ich trage dann außer privaten Bürden auch diese 25 Jahre mit mir mit.
Abschließend die Frage, jetzt wenn Sie nächste Woche, also am 6. März, Ihren 85. Geburtstag feiern, gibt es einen besonderen Wunsch?
Ja, was soll man sich wünschen? Was sich viele Leute auch wünschen, die etwas älter sind, keine langen Leiden, am besten irgendwann umfallen und tot sein. Ich hatte noch ein kleines Zitat zum Thema. Stan Laurel, der Partner von Oliver Hardy, hat gesagt, wer nicht zu meinem Begräbnis kommt, den lade ich nie wieder ein. Das, finde ich, ist ein wirklich sehr guter Satz.
NDR Kultur. In der Reihe Das Gespräch war heute der Dichter und Grafiker Günter Kunert zu Gast, der am kommenden Donnerstag, am 6. März, seinen 85. Geburtstag feiert. Herr Kunert, gratulieren möchte ich Ihnen noch nicht. Das soll nicht gut sein fürs Karma. Aber alles Gute, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und großen Dank für Ihre Anekdoten und fantasieanregenden Geschichten und Erzählungen aus Ihrem Leben, das so reichhaltig ist, dass es kaum in eine halbe Stunde passt. Von den mehr als 150 veröffentlichten Büchern möchte ich der Einfachheit halber nur das letzte herausgreifen. Tödliche Katastrophen heißt es und ist im Hansa Verlag erschienen. Nachdenken über den Tod und Katastrophen kann durchaus auch Heiterkeit hervorrufen, haben wir ebenfalls während dieses Gesprächs durch Sie gelernt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörer, einen heiteren Abend. Am Mikrofon war Joachim Dix.